Eigentlich könnte man sich doch freuen. Die Menschen kaufen Fahrräder wie verrückt. Statt mit dem Flugzeug zu verreisen, bleibt man in der Region. Und statt, dass wir uns in Innenräumen treffen, gehen wir lieber in die Natur oder das, was wir dafür halten. Outdoor boomt, ob mit oder ohne Kette.
Doch wie viel Mensch halten die Wälder eigentlich aus und wie sollte man sich vielleicht verhalten, wenn man zu Ostern in diesem Sommer oder überhaupt ins Grüne geht? Darüber sprechen wir mit Birte Brechlin vom Naturschutzbund Deutschland, dem NABU. Sie ist nämlich dort Wolfs- und Wildtierexpertin und ich sage als alter Brandenburger Hallo nach Eberswalde. Hallo Frau Brechlin.
Hallo, vielen Dank für die Einladung.
Treffen in Innenräumen, das ist im Moment nicht angeraten, sogar gefährlich. Ferien in entfernten Ländern ist schwierig. Quarantäne, Stichwort. Als Resultat entdecken viele Menschen die Umgebung neu, ihre Umgebung. Könnte man doch sagen, ist ein Grund zur Freude, gerade für alle Leute, die die Natur gut finden, oder?
Natürlich ist das ein Grund zur Freude. Vor allen Dingen, weil die Menschen sich mal mit ihrer eigenen Natur auseinandersetzen. Aber natürlich bekommen wir auch mit, dass da viel Aufregendes passiert und die Menschen erstmal überlegen müssen, was ist hier eigentlich, wie bewegen wir uns hier überhaupt, was ist normal, was ist nicht normal, was sollte man tun, was nicht. Das kriegen wir schon auch mit, aber insgesamt finde ich das auf jeden Fall sehr gut, weil wir setzen uns mit dem Thema auseinander und das ist nie verkehrt.
Was ist denn so Aufregendes, was die Leute da jetzt feststellen?
Zum Beispiel gehen bei uns ganz viele Wildtiermeldungen ein. Ist das normal, dass man hier morgens Wildschweine sieht oder Rehe auf den Wegen? Haben wir ein Riesenproblem? Und dann genauso wie diese Meldung, vermehrt Wildtiere in den Städten zu finden, das ist nicht so, aber es fällt uns mehr auf. Also da wird dann mit großer Aufregung bei uns angerufen von Privatpersonen und Presse, aber eigentlich kann man sich darüber freuen, dass es den Menschen auffällt, wie viel Natur eigentlich um uns herum so da ist.
Wenn Sie das sagen, wird da was dran sein, denn Sie sind Wildtierexpertin. Was macht man denn da?
Ja, ich bin beim NABU-Bundesverband. Das heißt, der NABU hat ja auch ganz viele Landesverbände. Deswegen bin ich einerseits für die Koordination und die Kommunikation mit den ganzen Verbänden zuständig. Wir sitzen in Berlin, aber auch politisch auf den Ebenen. Ich verfasse Webseitentexte, Artikel, Interviews, alles so, was man ist. Ja, alles, was so mit dem Fach zu tun hat, mit Fragen, die von außen kommen und die wir auch nach außen bringen wollen teilweise. Wir führen Kampagnen. Jetzt steht die Bundestagswahl ins Haus, da sind wir natürlich auch nicht leise. Wir hatten gerade die Wahl des Vogel des Jahres und genau, alles Mögliche.
Hat man denn als Wildtierexpertin eher viel oder wenig mit wilden Tieren zu tun?
Leider eher wenig. Also meine Arbeit ist vor allen Dingen am Schreibtisch mit Politikvertretern, mit Verbandsvertretern. Wir arbeiten mit Landwirten zusammen etc. Man ist viel am Telefon und deswegen wohne ich auch gar nicht in Berlin, um mir dann in meiner Freizeit das bisschen Natur zu gönnen tatsächlich.
Jetzt wollen wir ja auch so ein bisschen was lernen vielleicht von Ihnen. Dinge, die wir beachten können, wenn wir rausgehen in die Natur. Was sind denn so die klassischen Fehler, die man vielleicht als Sportlerin oder Sportler oder überhaupt als Mensch in der Natur machen kann?
Also was wir jetzt vor allen Dingen dieses Jahr beobachtet haben, dass die Menschen da mit dem Versuch, sich aus dem Weg zu gehen, angefangen haben, die Wege zu verlassen und viel durchs Unterholz gelaufen sind. Das ist so ein ganz klassischer Fehler. Muss man natürlich immer abwiegen, ne? Aber jetzt gerade im Frühling kriegen viele Tiere ihre Jungen, viele Vögel brüten auch am Boden. Und wenn man die jetzt stört, dann kann man da echte Schäden anrichten. Genauso kann man zarte Frühblüher zertreten und so weiter. Also das Wichtigste ist eigentlich immer, und das gilt eigentlich für alle Gebiete, wo man ist, auf den Wegen zu bleiben.
Was sind denn das für Schäden, die Sie ansprechen, die man dann anrichten kann? Was bedeutet das denn konkret?
Also bei Tieren ist es zum Beispiel, wenn man das Brutgelege von den Vögeln zertritt, dann kriegen die dieses Jahr keine Nachkommen. Und ich weiß nicht, wie bewusst den Menschen das ist, aber wir leben in einer, nicht nur in einer Klimakrise, auch in einer Biodiversitätskrise. Also wir verlieren immer mehr an Natur und an Arten, auch in Deutschland. Und da ist es, finde ich, für jeden und jede auch die Verantwortung dafür zu sorgen, dass man nicht zu dieser Zerstörung beiträgt.
Und betrifft es nur den Fall, wenn ich da in so ein Gelege, haben Sie es glaube ich genannt, reintrete? Oder kann ich auch einfach durch meine Anwesenheit, auch wenn ich da nicht ins Nest latsche, wenn ich das mal flach ausdrücke, kann ich auch durch meine einfache Anwesenheit da was Negatives auslösen?
Also ich sag mal so, in Deutschland leben wir ja in einer Kulturlandschaft. Wir haben ganz wenig Wildfläche und überall, die Menschen sind bei uns überall in den Naturgebieten und das sind die Tiere auch gewöhnt. Also man muss jetzt nicht Angst haben, nur weil man mal durch den Wald geht, dass man da die Tiere stört. Aber die Tiere sind auch so schlau, um zu wissen, dass die Menschen normalerweise auf ihren Wegen bleiben und dann haben die da nicht so viel Stress. Also von daher ein einfacher Waldspaziergang, der richtet keine Schäden an.
Jetzt gibt's so im klassischen Städtetourismus vor allem den Begriff Overtourism. Der wird dann für Städte wie Barcelona oder Dubrovnik oder Venedig angewandt. Gilt das auch für Naturlandschaften, dass es also einfach ein zu viel gibt?
Also wir leben in diesem Land und dieses Land mit uns. Deswegen gehe ich jetzt nicht davon aus, dass wir an sich zu viel für unser eigenes Land sind, wenn man versteht, was ich meine. Was aber schon der Fall ist, dass wir vielleicht auch wieder erlernen müssen oder wieder erlernen müssen, wie wir umgehen mit der Freiheit auch, die wir hier in Deutschland haben. Es gibt hier ja ganz viele Freiheiten, natürlich gibt es auch viele Regeln, aber dass man sich da wieder reinstellt. Also ich glaube schon, dass unsere Landschaft uns vertragen kann, wenn wir ordentlich damit umgehen.
Und da wir in diesem Podcast natürlich immer noch weiter sprechen mit unseren Gesprächspartnerinnen und Gesprächspartnern, tun wir das natürlich auch an dieser Stelle, gerade jetzt vor den Feiertagen und vor dem anstehenden Frühling natürlich. Wer in den letzten Tagen und Wochen vielleicht auch mal ein bisschen genauer geguckt hat in seinem Park um sich herum, hat gesehen, wie voll es mittlerweile ist, beispielsweise in den Städten, aber auch in den Randgebieten. Und da gibt's auch mittlerweile relativ viele, ja, Artikel, Beispiele, Reportagen und so oder ein Spiegelartikel, wo ich auch neulich gelesen habe, dass für Ostern unglaubliche Massen erwartet werden. Ich höre schon so ein bisschen raus bei Ihnen, naja, wir sind nun mal hier, es ist eine Kulturlandschaft, unglaubliche Massen kann es eigentlich kaum geben. Aber haben Sie da schon so ein bisschen, ich sag mal, Respekt davor, wenn jetzt alle auf einmal rausrennen?
Ja, das auf jeden Fall. Das gilt vor allen Dingen für sensible Gebiete, zum Beispiel bestimmte Strandabschnitte in Naturschutzgebieten, die werden extra abgesperrt, damit die bestimmten Arten da brüten können. Und daran sollte man sich dann auch halten. Also das Problem ist eigentlich weniger, ob wir jetzt 10 oder 20 Leute am Strandabschnitt sind. Das ist weniger das Problem, als wenn man die Regeln missachtet, die es dann gibt. Wir haben ja in den Naturschutzgebieten Schilder, Absperrungen, Hinweise, um eben zu zeigen, was darf ich hier und was nicht. Und wenn man sich daran hält, dann gibt es eigentlich auch kein Problem.
Wir lesen an verschiedenen Stellen, dass Verstöße gegen Verhaltensvorschriften, wie Sie die genannt haben, dass sie deutlich angestiegen sind. Können Sie das bestätigen aus Ihrer Praxis?
Von den Berichten von unseren Naturschutzstationen kann ich das schon bestätigen, auf jeden Fall. Natürlich macht uns das Sorge, aber vielleicht ist es auch eine Chance zu sehen, wo wir ansetzen müssen, um wieder in die Kommunikation mit den Menschen zu treten, damit wir alle lernen, wie geht man hier mit der Natur um. Also ich glaube, vieles Vergessene können wir wieder erlernen. Und auf der anderen Seite, die Menschen, die jetzt bei uns in Deutschland Urlaub machen, die machen ja sonst vielleicht Urlaub woanders, wo nicht so stark darauf geachtet wird, wo die aber die gleichen Regelverstöße eingehen, wo die das aber vielleicht nicht lernen. Deswegen sehe ich das auch als Chance, dass wir jetzt gemeinsam wieder lernen können, mit der Natur umzugehen.
Stichwort Chancen, bleiben wir vielleicht direkt dabei. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn? Und ich höre das auch schon raus, dass Sie da grundsätzlich optimistisch sind, dass die Leute jetzt in ihrer Nahumgebung irgendwie auf ja Naturerlebnisse aus sind. Welche Möglichkeiten sehen Sie denn, dass man rausgeht, dass man da Dinge macht und gleichzeitig eben die Natur auch bewahrt?
Ja, also wichtig ist erstmal so dieses Grundprinzip, das man ja auch von dem Jedermannsrecht aus Schweden vielleicht kennt, nichts als seinen Fußabdruck zu hinterlassen. Das heißt, man nimmt nichts mit und man hinterlässt auch nichts. Auf der anderen Seite Chancen, viele Spaziergehwege. Wir haben ein unglaubliches, tolles Netz in Deutschland, finde ich, an Wanderwegen, Fahrradwegen, wo man Dinge erleben kann, Naturerlebnispfade. Wenn man das jetzt alles mal entdeckt und sich mal wieder umschaut, wie schön es hier auch ist und wie unterschiedliche wie viele unterschiedliche Gebiete es in Deutschland auch gibt. Ich glaube, das ist eine ganz große Chance. Ja, da auch einfach, dass es den Menschen, dass die Menschen Erholung finden für sich selber auch.
Also im Englischen gibt es ja dieses schöne Schlagwort Leave No Trace. Das würden Sie auch unterstützen?
Auf jeden Fall. Genau wie dieser Spruch Leave Nothing But Footprints. Also genau das ist das. Also manche Menschen fangen dann aus vermeintlicher Tierliebe, die vielleicht ein bisschen fehlgerichtet ist, wollen die Tiere füttern im Wald und sowas. Also das sollte man alles unterlassen, sondern wirklich die Tiere, die Wildtiere müssen wild bleiben. Wir wollen die nicht füttern. Wir wollen also besonders in Naturschutzgebieten darf man aber auch keine Pflanzen pflücken. Müll muss man natürlich wieder mitnehmen. Also das ist einfach so Common Courtesy vielleicht, dass man das Gebiet genießt und es am besten Fall schöner hinterlässt, als man es vorgefunden hat.
Jetzt sind wir hier ja ein zwar auch Naturliebhaber-Podcast, aber auch ein Fahrrad-Podcast und wollen deswegen noch ein bisschen das Gespräch auf das Fahrrad bringen. 2020 wurden in Deutschland rekordverdächtige 5 Millionen Fahrräder verkauft. Und zwei der großen Trends dabei bilden das E-Mountainbike und die Gravelbikes. Mit beiden kann man ins Gelände aufbrechen. Und dort kann man dann Bikepacking betreiben. Also leichtes Gepäck zum Beispiel für Übernachtung im Wald mitnehmen. Wann sind Übernachtungen aus Wildexpertinnensicht okay?
Ja, also erstmal finde ich das natürlich ein super Trend. Ich gehöre selber zu den Menschen, die gern Fahrradurlaub machen. Es ist in Deutschland ein bisschen kompliziert, da jedes Bundesland seine eigenen Regeln hat. Generell gilt aber in Naturschutzgebieten Campen, Feuer, alles komplett verboten. Was es aber gibt, wenn man so ein bisschen Recherche betreibt, es gibt in einigen Bundesländern die Ausnahme, dass wenn man die Erlaubnis von dem Waldbesitzer oder der Besitzerin hat, dass man da eine Nacht übernachten kann. Es gibt aber auch, das habe ich zum Beispiel letzten Herbst gemacht, ich bin den Spreeradweg runtergefahren und da gibt es Wasserwander-Zeltplätze, in denen man umsonst zelten darf. Also es gibt, oder zum Beispiel in der Sächsischen Schweiz gibt es besondere Biwakstellen, wo man dann auch Feuer machen darf. Aber generell gilt auf jeden Fall vor allen Dingen nach den letzten 3 Dürresommern, Feuer machen im Wald ist leider total verboten. Da müssen wir dann auch so realistisch sein und uns an sowas halten. Also es gibt Möglichkeiten, wenn man nachguckt in dem Gebiet, wo man gerne hin möchte. An der Mecklenburger Seenplatte gibt es bestimmte ausgewiesene Zeltplätze zum Beispiel. Und dann geht das auch einfach so überall zelten, das geht in Deutschland leider nicht.
So wie ich das kenne, gibt es da auch einen Unterschied, ne? Zwischen Zelten, also quasi eine kleine Behausung errichten oder ein sogenanntes Notbiwak errichten, also kein Zelt aufzustellen. Mal als Praxisbeispiel stellen wir uns mal vor, ich bin nicht in einem Naturschutzgebiet, vielleicht auch nicht in einem Landschaftsschutzgebiet. Ich habe meine Hängematte dabei und die hat natürlich solche baumfreundlichen Aufhängungen, dass ich also da die Rinde auch nicht schädige. Ist dagegen was zu sagen, wenn ich mich da in einem Waldstück zwischen 2 Bäume hänge und Störe ich da Wildtiere oder kann ich sowas guten Gewissens machen?
Ganz schwierig, das pauschal zu beantworten. Also erstmal finde ich es natürlich super, dass Ihre Hängematte Baumschützer hat. Das ist natürlich Nummer 1. Ich weiß tatsächlich gar nicht, ob Hängematten auch als Bivakiermöglichkeit zählen. Das Übernachten unter freiem Himmel ohne Zelt, das ist in den meisten Bundesländern außer in Naturschutzgebieten für eine Nacht erlaubt. Das stimmt. Dann bei den Hängematten, da müssten Sie dann vielleicht doch mal den Waldbesitzer fragen. Das weiß ich jetzt nicht.
Es ist wahrscheinlich auch schwierig, jetzt hier eine komplette rechtliche Einschätzung zu treffen. Darum geht's mir auch gar nicht so sehr, sondern eher, Sie sind ja Wildtierexpertin. Also kann ich das im Hinblick auf die Tierwelt, kann ich das guten Gewissens machen?
Also ich sag mal so, wenn man sich vorsichtig verhält auf seiner Suche nach seinem Übernachtungsplatz, dabei ein bisschen darauf achtet, was ist am Boden, ist hier eine Fuchshöhle, sind hier irgendwelche Brutgelege, dann sehe ich da pauschal erstmal kein Problem. Also es geht immer so ein bisschen um das Wie vor allen Dingen.
Stichwort wie. Es gibt ja auch den Trend durchaus, oder sagen wir mal so, es gibt viele Menschen, die das gerne machen, nachts zum Beispiel mit dem Rad irgendwie durch die Gegend zu fahren oder auch ganz lange Touren zu machen und dann eben die Nacht durchzufahren. Was sagen Sie dazu? Ich weiß ja, dass viele Tiere nachtaktiv sind, also zum Beispiel Wildschweine.
Ja, genau. Also die meisten Tiere in Deutschland, die haben sich dem Menschen angepasst. Die waren nicht von Anfang an Nachttiere. Die haben sich einfach den Aktivitäten der Menschen angepasst, weil wir den ganzen Tag im Wald rumlaufen, verrichten sie ihr Business eben nachts. Da muss man schon aufpassen. Also da gilt vor allen Dingen nicht die Wege verlassen. Und die Gefahr muss man dann so ein bisschen selber überlegen, ob man sich in die Situation begeben will, einer Wildschweinrotte sich entgegenzustellen oder auch nicht, muss man selber abschätzen. Verboten ist es nicht.
Und jetzt stellen wir uns mal vor, Christian Bollert ist derjenige, um den es hier geht. Der ist also durch die halbe Nacht gefahren, hat dann gesehen, da sind ganz viele Wildschweine. Ich habe hier lieber als Jägerssohn ordentlich Respekt. Hängt seine Hängematte auf, natürlich mit diesen Tree-Friendly Straps, wie die Dinger heißen. Und weil er ein Radfahrer ist, hat er vorschriftsgemäß auch eine oder zwei Bananen dabei. Wie sieht's aus mit Biomüll in der Landschaft? Kann ich so Bananenschalen dann einfach in die Hecke pfeffern, wie das viele Leute machen? Oder ist das doch keine so gute Idee?
Ja, da muss ich leider schon wieder sagen, das geht leider nicht. Bananen kommen ja gar nicht aus unseren Breitengraden. Die sind im Regenwald in Brasilien, ist das durchaus Biomüll, weil da so schnell, da leben so viele Bodenorganismen, da geht diese Umwandlung von Abfall zu Boden so schnell, dass die auch Bananen schaffen. Unsere einheimischen Bodenlebewesen, die schaffen so eine Banane leider nicht. Die bleibt da leider lange liegen. Also vor allen Dingen bei Bananen bitte nicht. Und auch bei anderen Essensresten und Bioabfall gilt auch, wieder mitnehmen. Denn inzwischen haben wir ja auch schon Wölfe zum Beispiel im Land, aber auch Füchse. Wenn die das in Verbindung bringen, überall da, wo Menschen sind, da finde ich danach was zu fressen, dann ist das keine gute Verbindung. Also da wir natürlich ja vor allen Dingen zum Beispiel Wölfe nicht dazu bringen wollen, dass sie ihre Scheu vor dem Menschen verlieren, weil der Mensch für sie auf einmal Butterbrote bedeutet. Das wäre dann fatal für den Wolf am Ende, weil Wölfe, die sich Menschen zu sehr nähern, müssen abgeschossen werden. In Deutschland auch zu Recht, aber deswegen, also all seinen Müll, auch den Biomüll, bitte wieder mit einpacken und mitnehmen.
Wie lange braucht denn so eine Banane, um zu verrotten?
Puh, so genau weiß ich das nicht. Aber ich glaube, es dauert sehr lange bei uns. Also die darf ja zum Beispiel auch nicht auf den Kompost im Garten. Also in einem Jahr hat sie es noch nicht geschafft zu verrotten.
Diese Leave No Trace, also nichts hinterlassen Regeln, haben wir ja schon angesprochen und auch, dass es die Möglichkeit gibt, sogar mehr mit aus dem Wald, aus der Natur rauszunehmen, als man selbst reingenommen hat. Ich finde, eine ganz gute Idee ist auch einfach, wenn man anderen Müll dort rumliegen sieht, den einfach mitzunehmen. Was kostet es mich, wenn ich da kurz anhalte und das tue? Bevor wir jetzt aber hier noch spezifischer in kleine Einzelfälle gehen, denke ich, ist die Tendenz klar. Und wir wollen Sie zum Schluss noch fragen, wie schauen Sie denn so insgesamt auf diese Corona-Zeiten jetzt wieder mit der Wildtierbrille auf, die Sie ja haben? Ist es insgesamt für die Tiere eine eher gute oder eine eher problematische Zeit?
Also bei uns in Deutschland zumindest sehe ich das eher positiv, weil die Menschen sich eben mehr mit ihrer Umgebung auseinandersetzen. Die Familien gehen in den Wald, die Kinder können sich kleine Tipis bauen oder rutschen oder schaukeln und setzen sich einfach mit ihrer Umgebung auseinander. Und man will eben auch nur schützen, was man kennt. Also der Trend, von den Menschen mehr in die Städte zu ziehen, der nimmt immer noch zu. Und je weniger Kontakt wir einfach mit der Natur haben, desto mehr vergessen wir auch, wie wichtig die für unser aller Leben eigentlich ist, für das Wasser, für das Essen. Von daher sehe ich diesen Trend sehr, sehr positiv. Weltweit gesehen haben wir momentan das Problem, dass in vielen Ländern die Tiere geschützt werden, zum Beispiel in Südafrika. Das war das erste Land, was das überhaupt umgesetzt hat. Die hatten ein großes Problem mit Wilderei, weil die Menschen eben Geld verdienen müssen und dass solche Tiere bringen viel Geld auf dem Schwarzmarkt. Und die haben dann aber angefangen, diese Gebiete als Schutzgebiete zu sehen, haben die Wilderer als Ranger angestellt, also das ist verkürzt erklärt natürlich. Und dann durch den Tourismus verdienen diese Ranger da ihr Geld. Und so wird die Natur geschützt und den Menschen, die da leben, geht es besser als zuvor. Und dadurch, dass der Tourismus jetzt so eingebrochen ist, sind diese Menschen in einer ganz großen Krise und müssen irgendwie zusehen, dass sie was zu essen auf dem Tisch haben. Und da sehe ich, glaube ich, weltweit eher die Probleme.
Birte Prechlin ist Wolfs- und Wildtierexpertin beim Naturschutzbund Deutschland, dem NABU. Wir haben mit ihr darüber gesprochen, wie der Mensch Wildtieren gefährlich werden kann in der Natur, in der Umwelt und wann er nicht gefährlich ist und wie man sich dabei verhalten sollte. Wir sagen vielen Dank für das Gespräch und wir wünschen natürlich, Frau Prechlin, dass Sie es auch öfter nach draußen schaffen, als am Schreibtisch zu sitzen.
Ja, ganz lieben Dank für die Einladung.